Gott schafft Neues, die neue Gemeinschaft. Römer 1, Vers 8 bis 15. Wir hören auf diese Verse, wo der Apostel Paulus schreibt. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer Allerhalben, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Denn Gott ist mein Zeuge, welchem ich diene in meinem Geist am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euer gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's einmal zutragen wollte durch Gottes Willen, dass ich zu euch käme. Denn mich verlangt, euch zu sehen, auf dass ich euch mitteile etwas von geistlicher Gabe, euch zu stärken. Das heißt, dass ich samt euch getröstet würde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft habe vorgesetzt, zu euch zu kommen, bin aber verhindert bisher, damit ich auch unter euch Frucht schaffte, gleich wie unter anderen Heiden. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, so viel an mir ist, bin ich wohlwillens, auch euch zu Rom das Evangelium zu predigen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, es ist erstaunlich, wenn man da im Ausland ist, wie wild fremde Landsleute zusammenfinden. Die hat man vorher noch nie gesehen, aber man hört Heimatlaute und das verbindet. Es verbindet die gleiche Heimat und die gleiche Sprache, die gleiche Herkunft. So ist es auch bei Christen. Wir leben als Leute Jesu, so sagt es die Bibel, immer wieder im Ausland. Wir sind Fremdlinge. Und es ist ein beglückendes Erlebnis, wenn wir das immer wieder spüren und erfahren, wie wir untereinander verbunden sind. Wenn wir einander begegnen, wenn dieses Neue, was Gott uns geschenkt hat, eine tiefe Begegnung, ein Miteinandergehen, ein Einanderkennen sich vollzieht. Da kennen wir uns näher, als wir uns in unseren Familien kennen. Diese Verbindung, die der Herr schafft, an denen, die an ihn glauben, ist enger als Blutsbindungen sind. Es ist eine der größten Gaben Gottes, dass er den, der anfängt, ihm zu vertrauen, der sein Leben ihm übergibt, hineinzieht in diese neue Gemeinschaft. Paulus schreibt im Römerbrief später, dass er uns hineinnimmt in den Leib Jesu Christi, dass wir Glieder am Leib sein dürfen. Uns verbindet und schweißt zusammen der gleiche Herr und der gleiche Glaube, die gleiche Hoffnung, die gleiche Liebe. So also ist diese neue Gemeinschaft gewirkt von ihm. Diese neue Gemeinschaft, und das zeigt uns der Apostel als erstes, wird gefestigt in Fürdank und Fürbitte. Paulus und die römischen Christen kennen sich noch kaum persönlich, und doch besteht eine ganz enge Verbindung zwischen ihnen, nämlich die Fürbitte, ja der Fürdank des Apostels für diese Gemeinde. Diese Gemeinde steht auf der täglichen Gebetsliste des Apostels. Freunde, hier sehen wir zugleich, die tiefste Wurzel und die Ermöglichung missionarischer Arbeit. Es ist die Fürbitte, das Gebet, der Fürdank. Es ist das wichtigste Amt, der entscheidende Dienst in einer Gemeinde, dass Beter da sind. Ohne das bewegt sich nichts, gar nichts. Da kann noch so viel im Äußeren geschehen, dann ist doch nichts da. Sie blieben beständig in der Bitte, im Gebet, heißt es von den ersten Christen. Und unser Losungswort heute heißt ja, wir wollen anhalten im Gebet. Das sagen die 12 Apostel, als es in der Gemeinde in Jerusalem zu Spannungen kommt. Als die einen sagen, wir werden weniger berücksichtigt als die anderen, für uns wird nicht genügend gesorgt. Ja, was hätten wir denn da gemacht? Da hätten wir gesagt, dem muss man schnellstens abhelfen. Da kümmere ich mich sofort drum. Und die 12 sagen, ja, das ist wichtig, aber das ist für uns nicht die entscheidende Frage. Wählt 7 Männer, aber wir wollen anhalten im Gebet. Ganz wörtlich heißt das, wir wollen ausdauernd sein, rastlos tätig sein im Gebet. So viel Leben ist in einer Gemeinde, so viel geistliches Wachstum, so viel Vollmacht und Frucht ist bei dir, wie du betest. Wir setzen das Thema von gestern Abend fort. Um diese Frage geht es für uns als christliche Gemeinde ganz entscheidend. Ist unter uns Gebet da, der Geist des Gebets? Ohne das kann nichts wachsen. Darf ich ganz direkt fragen? Wisst ihr auch, dass dieser Abend heute vergeblich ist? Dass dieser Abend heute im besten Fall die Oberfläche mancher Herzen ankratzt, wenn nicht dafür gebetet ist. Solch eine Woche beginnt lange vorher. Solch ein Abend wird lange vorher vorbereitet, indem, dass wir beten. Warum ist denn das so wichtig? Ich möchte es an 3 kurzen Punkten klar machen. Warum sollen wir denn beten? Warum will das Gott? Erstens, an unserem Beten merkt Gott unsere Abhängigkeit und Dienstwilligkeit. Er drängt sich nicht auf. So direkt gesagt, ich spring doch nicht den ganzen Tag mit einem Butterbrot hinter meinen Kindern her und versuch sie einzufangen und ihnen das hineinzustopfen. Sondern ich warte doch, wir warten doch als Eltern, bis sie kommen und sagen, wir haben Hunger, dann kriegen sie was. Gott drängt sich nicht auf. Wo wir nicht bitten, gibt er nicht. Ist das der Grund, warum dein persönliches, geistliches Leben so öd geworden ist? Weil du gar nicht mehr willst von ihm. Weil du gar nicht mehr kommst, weil du gar nicht mehr Hunger hast, dass er überhaupt in deinem Leben etwas tut und wirkt. Wir wollen anhalten am Gebet. Denn an dieser Stelle greift der Satan konzentriert an. Da waren wir jetzt in diesen Tagen zusammen. Ich habe dann mit meinem Bruder den Wecker auf morgen 6 Uhr gestellt, Frühstück 8.30 Uhr. Ich habe gedacht, das reicht spielen. 2,5 Stunden Zeit, da haben wir viel Zeit zum Beten. Ja, der Wecker hat geschellt um 6 Uhr. Wir sind auch aufgestanden. Dann kam so viel, was wir für ganz wichtig und notwendig hielten. Und plötzlich war es 8.20 Uhr. 10 Minuten noch von dieser ganzen Zeit zum Beten übrig. und dann noch beten mit dem Schielen auf die Uhr, reicht sie noch rechtzeitig zum Frühstück. Was will denn Gott da geben? Ja, es ist ganz schlicht so. Beten braucht Zeit. Es braucht Zeit. Wie teilst du dir denn deine Zeit ein? Meinst du, du könntest geistlich wachsen? Gott könnte dir etwas geben? Du könntest Frucht bringen, wenn du deine Zeit für so vieles nimmst. Aber die Quelle, aus dem alles kommt, da trinkst du nicht mehr. Beten braucht Zeit. Damit stellen wir uns nicht unter ein Gesetz und sagen, man muss so oder so lang beten. Das ist schlecht. Wenn ich anfange zu beten und sage, mindestens eine halbe Stunde soll Zeit sein. Das ist so, wie wenn ich heimkomme und nehme mir vor, so, jetzt ist 9:30 Uhr, bis mindestens 10 Uhr rede ich mit meiner Frau und schiel dauernd auf die Uhr. Hoffentlich ist schon 10 Uhr. Ja, das Gespräch ist nicht sehr erquickend. Nein, das muss aus uns herauskommen, dass wir gar nicht mehr aufhören können. Da müssen wir bitten um den Geist des Gebets, dass er ausgegossen wird. Wir können das gar nicht aus uns selber. Das merken die Jünger und sagen, Herr, lehre uns beten. Das muss man lernen, das muss der Geist Gottes uns lehren. Es heißt einmal der Erklärung, beten, das ist das Atmen der Seele. Das ist doch ganz klar. Wenn wir jetzt alle zusammen anfangen, die Luft anzuhalten, was passiert denn da? Der eine hält es länger aus und der andere kürzer, aber wir kippen alle vom Sitz. Ohne Atmen geht's Leben nicht weiter. Wie denkst du denn, das geistliche Leben könne sich entfalten, wenn du nicht atmest? An unserem Beten, da merkt Gott, ob wir bereit sind zum Dienst, ob wir bereit sind zu empfangen, ob wir wirklich etwas wollen, und da wartet er darauf. Zweitens, an unserem Beten merkt Gott, ob wir bereit sind zu kämpfen. Dienst für ihn, Sklave Jesu Christi zu sein, Werkzeug zu sein, ist immer Angriff gegen den Satan. Das ist Kampf. Da wartet der Herr, ob wir ihn erbitten, dass er uns die Kraft gibt. Das kann man nicht aus eigener Kraft. Wisst ihr das für diese Woche, wo ihr euch aufgemacht habt und habt eingeladen zu einer Woche der Verkündigung, wo ihr gebeten habt, dass Gott segnen will? Wisst ihr, dass sich da auch der Satan aufgemacht hat? Dass in Malmsheim in diesen Tagen er auch seinen Angriff vorträgt. Er will das nicht zulassen. Wo das Evangelium ausgerufen wird, da geschieht nämlich nichts anderes, als dass Menschen, die dem Satan gehören, seiner Herrschaft entrissen werden. Und meint ihr, das lässt er sich gefallen, kampflos? Das Zeugnis ist immer Angriff gegen den Satan. Und das ist nicht aus eigener Kraft möglich. Da gehen wir unter. Solche Angriffe, von uns aus geführt, da werden wir sofort gefangen. Darum das Gebet, dass wir die Kraft Gottes erbitten, dass er uns bevollmächtigt und befähigt, dass er seinen Geist dazu gibt. Und das Dritte, unser Beten geschieht aus der Demut heraus. denn wir wissen, wir können nichts. Dass Frucht wächst, dass wirklich etwas aufgeht von dem Samen des Wortes, das ist Gottes Möglichkeit, nicht unsere. Nicht unsere. Ist auch ganz arg tröstlich, dass ich kommen darf und das in seine Hände legen. Hey, das wäre schlimm, ganz arg schlimm, wenn ich heute Abend heimkommen müsste und meine Frau würde fragen, wie war's denn heute Abend? Wie viel haben sich bekehrt? Was ist geschehen? Wenn ich jetzt nach einer Woche der Verkündigung eine Erfolgsbilanz erstellen müsste, das ist nicht meine Sache. Das ist nicht meine Sache. Ist auch nicht deine Sache. Wir haben einen Auftrag und dieser Auftrag heißt, der Same wird ausgestreut. Das Wort wird gesagt. Und dann dürfen wir in aller Demut beten und es dem Herrn hinlegen und sagen, Herr, du kannst wachsen lassen, du kannst Frucht geben. Das ist nicht meine Möglichkeit. An unserem Beten erkennt Gott unsere Demut. Das ist ganz wichtig. Wie oberflächlich ist unser Beten oft. Wie oberflächlich! Oft gleicht unser Beten einer Bedarfsliste, wo wir alle unsere Wünsche vortragen, so wie Kinder einen Zettel zu Weihnachten schreiben, einen Wunschzettel, und sie schreiben möglichst viel drauf, in der Hoffnung, etwas wird schon geben. Oder unser Beten ist eine Regierungsliste, wo wir Gott vorschreiben, was er tun soll und was er nicht tun soll. Nein, Brüder und Schwestern, beten, das heißt im Grund, im tiefsten Grund, dass wir in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes kommen. Dass wir wollen, was er will. Dass wir denken, was ihn ehrt. Dass wir reden, was ihn bezeugt. Das ist wichtig. Nicht, dass ich meinen Willen gegen Gottes Willen setze und meinen Kopf durchdrücke. Beten heißt, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes kommen. Sich hineinbeten in den Willen Gottes. Und sein Grundwille ist Retterwille. Es gibt unter uns so viel Eigenbitte. Darf ich es einmal so abgekürzt sagen, wie viel Fürbitte unter uns da ist, wie viel Fürdank, so viel Liebe kann wachsen. So viel Liebe. Man kann auch im Beten ganz bei sich selber bleiben. Ich kann einen ganz praktischen Vorschlag machen. Lass einmal für die nächsten 2 Tage in deinen Gebeten alle Bitten für dich selber weg. Mancher wird die erstaunliche Entdeckung machen, dass er dann gar nicht mehr viel zu bitten hat. Dass seine Gebete ganz kurz werden. Der Apostel zeigt uns hier, diese neue Gemeinschaft, in die Gott uns hineinruft und eingründet, die erweckt uns zur Fürbitte und zum Fürdank. Darin wird sie gefestigt. Darum sind unsere Gemeinden oft so lose, so oberflächlich, unser Begegnen so wenig verbindlich, weil wir weder in Fürbitte noch in Fürdank miteinander verbunden sind. Die Bruderliebe, dass die wächst unter uns, dass die uns bestimmt, das geschieht aus dieser Wurzel der Fürbitte und des Fürdankes. Aufs Erste, sagt der Apostel, danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer Allerhalben. Kennen wir das überhaupt? Kennst du in deinem Beten den Fürdank? Herr, ich danke dir für diesen Bruder, dem du solche Gaben gegeben hast, wie du ihn zum Dienst befähigst in unserer Gemeinde. Ich danke dir für diese Schwester, für das, wie sie Zugang findet zu jungen Leuten. Wisst ihr, wo dieser Fürdank fehlt, da wird unser tiefster Neid und unser Hochmut sichtbar. Da kann keine Liebe wachsen. Wir sind weithin mangelkranke Leute geworden, mangelkranke Christen. Es fehlt die Liebe. Wie sagt Jesus? An dem wird man euch erkennen, dass ihr die rechte Lehre habt. Nein. An dem wird man die meinen erkennen, dass sie Liebe untereinander haben. Alle rechte Lehre, aller Glaube, ohne die geistgewirkte Liebe wird fanatisch, zerstörend, verletzend. Es gibt so viele rechtgläubige christliche Fanatiker und deshalb so wenig Werbende für Jesus. Die Liebe. Der Satan greift an diesen beiden Punkten und die hängen ganz eng zusammen. Aus der Bitte, Fürbitte und Fürdank wächst die Liebe. Da greift er an, wo er das Gebet gestört hat, erfolgreich abgewürgt hat, da stirbt die Liebe mit. Es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die sich Christen nennen, die zu Jesus gehören und keine Liebe haben. 1. Korinther 13 ist nicht ein zur Wehmut und zu Tränen rührender Trautext, sondern das ist ein ungeheuer hartes Wort. Wenn der Apostel sagt, und da legt er den Finger auf diese wunde Stelle im Leben von uns Christen. Und wenn ich allen Glauben hätte, so dass ich Berge versetzte, wer wünscht sich das nicht von uns, solchen Glauben? Jetzt sagt er, und hätte der Liebe nicht, so wäre es nichts. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnis, es wäre nichts ohne die Liebe. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre es nichts nützt. Ich glaube, Brüder und Schwestern, das ist die Grundnot weithin unter uns geworden. Was der Herr auch vorausgesagt hat in Matthäus 24, für diese letzte, immer bedrückender werdende Zeit, er sagt, und die Liebe wird in vielen erkalten. Aus diesem Verhältnis des Apostels Paulus zu der Gemeinde in Rom, da weht uns der Atem der Bruderliebe an. Der Atem der Bruderliebe. Diese wächst aus dem Beten. Das kann man nicht als Entschluss fassen. Sondern da kann man nur kommen und bitten, Herr, erwecke uns zur Liebe. So wird unser persönliches geistliches Leben wieder lebendig, bekommt Fülle. So wird unsere Gemeinde wieder pulsierende Gemeinde. So werden wir wieder nützlich zum Dienst. So wird diese neue Gemeinschaft gefestigt und eingegründet in der Fürbitte und im Fürdank. Dann aber nennt der Apostel ein zweites Kennzeichen. Diese neue Gemeinschaft wird vertieft in gegenseitiger Stärkung. Solche Liebe, solcher Glaube drängt zur gelebten Gemeinschaft. Brüder und Schwestern, der Glaube an Jesus Christus ist keine Lerntheorie, sondern ist eine Lebenspraxis. Ich denke es manches Mal, und das begegnet einem natürlich unter Studenten in besonderer Weise, es gibt so viele Christen, die haben alles im Kopf, die haben alles begriffen. Aber sie haben so schwache Beinchen, sie können nicht gehen. Sie können nicht gehen. Es gibt unter uns viel Rechtgläubigkeit. Gibt es denn auch die Rechtlebigkeit? Dass wir solche konkreten täglichen Schritte gelebter Liebe tun. Und das beginnt in dieser neuen Gemeinschaft. Dort wird es eingeübt. Wo wir es da nicht einüben und schenken lassen und lernen, wird es mit der nächsten Liebe gleich gar nicht sein. Gleich gar nichts. Wilhelm Busch erzählt das in einem seiner Büchlein, wie er in einem Männerwohnheim dem Karl begegnet. Und er weiß, dass dieser Karl ständig im Streit, das reicht bis zu tätlichen Auseinandersetzungen, mit seinem Zimmernachbarn lebt. Um alle Kleinigkeiten prügeln sich die beiden. Jetzt kommt er an einem Abend ins Wohnheim, und da trifft er den Karl und er kommt mit ganz leuchtenden Augen und beschwingtem Schritt und er fragt ihn, Karl, was ist los? Und er kommt und sagt, weißt du, Pfarrer, wir haben heute Abend mit unserer Partei für die Unterdrückten auf den Philippinen demonstriert. So, so, sagt Wilhelm Busch, das habt ihr gemacht, ja, das ist deine Sache. Ja, für die muss man sich einsetzen. Dann sagt der Karl, das ist ganz arg klasse, dass du das tust. Jetzt machst du aber vorher den anderen Schritt. Klopf jetzt beim Nachbarn und versöhn dich mit ihm und dann auf die Philippinen. Und da ist er wütend geworden. Er hat gesagt, mit dem nicht. Es gibt so eine Fernenliebe, die tut nicht weh. Die tut nicht weh. Die fordert von uns auch nichts. Es beginnt. Die praktischen Schritte der Liebe beginnen in der Bruderliebe und gehen dann zur nächsten Liebe. Wir sind deshalb weithin so inaktiv geworden, weil wir es nicht einmal mehr untereinander einüben, weil das fehlt unter uns. Das hat mich in Russland am Anfang im Besuch der Gemeinden schon berührt. Weil wenn man so als zurückhaltender Schwabe in solch einen Betsaal hineinkommt und dann die Brüder und Schwestern dort, die nehmen einen ungeniert in den Arm und dann kriegt man links und rechts einen Kuss. Also da bin ich schon hilflos dagestanden. Wenn man da so von einigen hundert weitergereicht wird und abgeküsst, da wird es einem ganz anders. Und ich habe doch gemerkt, das sind nicht nur äußere Zeichen, sondern das ist ein Ausdruck gelebter, innigster, brüderlicher Liebesgemeinschaft. Das fehlt unter uns, wir haben gar keinen Ausdruck mehr, weithin. Wir haben den Glauben zu einer Kopfsache gemacht. Und unsere Person ein ganzes Stück weit weggenommen davon. Ich war kürzlich bei einem Schwerkranken zu Besuch Und als ich nachher mit einem Familienmitglied die Treppe hinunterging, da war es uns beiden ganz schwer ums Herz und ich habe mir überlegt, was soll ich dem ihm jetzt noch sagen? Dann habe ich bei mir selber gedacht, von diesem Erleben her, ich kann gar nichts sagen, jetzt nehme ich ihn einfach in den Arm. Und das war's recht. Brüderliche Liebe, Liebe in dieser neuen Gemeinschaft zeigt sich in dem, dass ich mich dem anderen wirklich gebe in allem. Dass ich ihn suche, dass ich praktische Schritte tue. Das wird für uns als Gemeinde Jesu immer stärker einer der Punkte werden, an der wir die Bewährungsprobe in dieser schweren Zeit auf uns zu nehmen haben. Ob wir Liebe untereinander üben. Ob das noch geschieht. Oder ob unsere Gemeindegottesdienste, ob unsere Jugendgruppen und Versammlungen, wo wir zusammen sind, solchen Eisschrankversammlungen gleichen, wo es ganz kalt ist. Die brüderliche Liebe, da sollten wir wieder anfangen zu leben, den Herrn zu bitten. Gib uns das, wirk das aus uns, mach uns bereit dazu. Das sind keine gewaltigen Dinge. Ich soll mal so sagen, die brüderliche Liebe äußert sich so, dass es bei mir an der Haustür klingelt. Und ich gehe raus und dann steht ein Gemeindeglied aus meiner früheren Gemeinde und sagt, Herr Pfarrer, es ist Frühjahr, jetzt muss man dann bald wieder Rasen mähen. Wisst ihr mit Ihrem Rasenmäher? Da sage ich, was soll's sein? Was haben Sie gemacht mit dem? Da sage ich, nichts, der steht dort. Ja, da muss man jetzt Öl wechseln, das Messer auswechseln. Und er hat gleich alles mitgebracht und bringt mir in einer Stunde den Rasenmäher in Ordnung. Brüderliche Liebe sind ganz konkrete kleine Schritte. Da stehe ich mit meiner Rosenschere an den Sträuchern und überlege nun, was ist zu tun. Sie sind arg lang geworden und irgendwie muss man mal was schneiden. Und nun beginne ich vorsichtig zu schnipfeln. Dann kommt einer vorbei und sagt, oh Herr Pfarrer, geben Sie mir die Schere. Und der schneidet, brüderliche Liebe. Das sind die kleinen Dinge, wo wir aufeinander zugehen. Brüderliche Liebe, das geschieht in dem, dass wir die Nähe voneinander suchen. Es gibt keine Fernliebe. So wie eine Ehe davon lebt und die Liebe in einer Ehe wächst und sich entfaltet, wo wir zusammen sind, so ist es auch mit der brüderlichen Liebe. Wisst ihr, dass unter uns, und das erfüllt mich manches Mal mit Hoffnung und Freude, dass Gott mit uns noch einmal etwas am Werk ist, auch in unserem Land. Die am schnellsten wachsende Bewegung in der Kirche heute, unter den Christen heute, das sind die Hauskreise. Aber sie sind auch unter besonderen Gefährdungen. Die brüderliche Liebe, die öffnet die Haus. Da komme ich zu einem Bruder zu Besuch und staune, Mensch, hat er eine riesige Wohnstube. Er hat nur 3 Kinder, die können da Bälle veranstalten, die können Pingpong spielen in der Wohnstube. Ich habe gesagt, ja, was brauchst du so eine riesige Stube? Er sagt, komm nächste Woche am Donnerstagabend, ich lade dich ein, bring deine Bibel mit, leg uns einen Text aus, dann wirst du sehen. Ich gehe dorthin. Ja, da ist die ganze Stube, jeder Meter ist besetzt, einfache Holzbretter gelegt und dann halten die Hauskreise da drin. Da saßen die bei denen auf den Ehebetten, die saßen auf dem Spültisch in der Küche. Da habe ich gewusst, warum der so ein großes Zimmer gebaut hat, weil er die Brüder und Schwestern sammeln wollte. Wir sündigen heute, darf ich so hart sagen, Wir sündigen heute, wenn wir unseren Kaffee am Sonntagnachmittag allein trinken. Brüderliche Liebe sucht den anderen. Für schwäbische Hausfrauen nicht leicht, diese Bewegung, gell? Da denkt man, aha, jetzt kommen die zu Besuch, dann muss alles tiptop geputzt werden. Alles. Ich habe das erlebt, wie das so bei einem Hauskreis geht. Das hat schon Anlaufschwierigkeiten. Also am nächsten Freitag Hauskreis bei uns. Ja, ab Freitagmorgen wird's ungemütlich. Da wird geklopft und gefegt und gesaugt. Und da ist also alles tiptop. Die Kinder schleichen nur noch. Aber es ist alles in Ordnung. Und dann, wenn alles geputzt ist, steht sie in der Küche, bereitet etwas vor. Und als dann die ersten Gäste schließlich kommen, um 8 Uhr ist sie so abgehetzt, dass sie gerade noch hinsinken kann. Und dann wird das Essen gemacht. Und dann ist der Hauskreis vorbei und sie ist ganz arg erleichtert, dass es so gut gegangen ist. Und dann kommt man zur nächsten Familie und dann zur dritten. Überall ist es gleich. Und wenn es dann wieder an sie kommt, dann sagt sie ja, mir ist gerade nicht so geschickt. Gell, da gehört der Mut zur Improvisation dazu. Wo steht denn das, dass jeder Hauskreisabend mit einem Essen verbunden sein muss? Mensch, wenn die essen wollen, sollen sie es mitbringen. Dann soll jeder das mitbringen, was er will. Dann essen wir zusammen. Und dann sagen wir nachher so, jetzt sind wir fertig, aber jetzt ist alles Geschirr noch da. Jetzt spülen wir geschwind. Die brüderliche Liebe, die ist herzlich miteinander. Wir sind oft so höflich miteinander. Wo es unter Christen höflich zugeht, da ist es gefährlich. Christliche Liebe ist nicht höflich, die ist herzlich. Und Herzlichkeit schließt dann die Höflichkeit ein, den Takt. Also rübelhaft sind wir auch nicht. Er merkt über die brüderliche Liebe, wie die gelebt sein will, in den Einzelschritten. Da geht's nicht um meine Gefühle, dass ich überfließe für den anderen. Es geht um die Schritte auf den anderen zu. Zur brüderlichen Liebe gehört auch, dass ich den anderen anspreche und sage, du, wie du dich dort verhalten hast und was du da gesagt hast, das ist nicht recht. Die brüderliche Liebe ist keine Streichelliebe, dass sie alles zudeckt. Die redet klar und deutlich. Aber in gegenseitiger Auferbauung und Stärkung. Da schreibt der Apostel, ich will zu euch kommen und euch stärken. Ganz wörtlich heißt das, stützen und mit euch Halt gewinnen. Das ist, was er im Galaterbrief schreibt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz, das Liebesgesetz Christi erfüllen. Den anderen, den Bruder, die Schwester mitzutragen. Tragen. So ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. So ein Glied wird herrlich gehalten, so freuen sich alle Glieder mit. Wo ist das unter uns? Die gegenseitige Stärkung, die Schritte aufeinander zu, die Schritte miteinander. Unter uns ist so kalt geworden. Dass wir einander etwas mitteilen von geistlicher Gabe, sagt Paulus, ganz wörtlich steht hier, dass wir uns füreinander aufschließen. Traust du dir denn, wenn da einer dich fragt, deiner Brüder und Schwestern, wie geht's dir denn? Dass du dann sagst, du, mir geht's heute miserabel. Über mir liegt's heute wie eine schwarze Wand. Ich komme einfach nicht frei. Traust du dir das noch? Trauen wir das uns voreinander zu sagen, wie es uns wirklich geht? Oder sind wir längst in diesen abtötenden Formen der Höflichkeit erstarrt? Was geht? Gut. Und schon ist vorbei. Da gehört auch Mut dazu, dass wir voreinander offen sind, dass wir einander sagen, wer wir sind und wie wir sind. Ohne das kann keine Liebe wachsen. Allerdings, es ist auch ein Lernvorgang. Da braucht man Geduld dazu. Aber diese dürfen wir uns schenken lassen. Dass wir zu solcher Herzensgemeinschaft und Liebesgemeinschaft miteinander kommen. Wir kritisieren einander so schnell. Lieben wir denn einander auch? Woran erkennt man denn ganz äußerlich diese Liebe? Woran erkennt man die Liebe zwischen Zweien? Man erkennt sie zunächst einmal schlicht an dem, dass man beim anderen sein will. Dass man seine Nähe und seine Gegenwart haben will und mit ihm reden will, mit ihm umgehen will. Treibt's dich eigentlich in deine Jugendgruppe? Heute ist ja so, das habe ich kürzlich wieder gemerkt, da setzt man einen Jugendabend an und es ist fast niemand da und dann kommt man erst drauf, halt einmal, es ist ja heute Abend Länderspiel. Wo treibt sich denn hin? Würdest du auch zu deiner Freundin sagen, die du liebst, ich komme heute nicht, ich muss heute Fußball schauen? Daran wird man uns erkennen, dass es uns zueinander treibt, dass wir unsere Gegenwart suchen, dass wir miteinander etwas leben und erleben wollen. Das dritte Kennzeichen, das der Apostel nennt für diese neue Gemeinschaft, sie bewährt sich in gewirkter Frucht. Paulus hat für seinen Dienst ein Ziel, er will Frucht schaffen. Das heißt nichts anderes als dem Geist Gottes Wirkungsraum geben. Wirkungsraum geben. Darf ich es einmal so sagen? Sind wir eigentlich ruhig darüber, dass wir hier in unserem Land schon von der rein äußerlichen Gestalt der christlichen Gemeinde, nämlich der Kirche her, eine stark abnehmende Größe sind? Können wir solch eine Zahl hören, dass in den vergangenen 10 Jahren 1,7 Millionen Menschen die Kirchen, die evangelischen Kirchen verlassen haben? In Nigeria, dort in Afrika, wo der Islam im Angriff steht und die Christen gefordert sind zum Zeugnis, wird jeden Tag eine neue Gemeinde gegründet. Eine Schwester, die jetzt kürzlich in Südkorea war, erzählt mir, sie hat an Gottesdiensten teilgenommen, wo sich über 20.000 Leute versammeln. Dort explodiert die christliche Gemeinde und wir schrumpfen ab. Macht uns das denn keine Not mehr? Dass wir hier absterbende Glieder am Leib sind. Ich habe vor einiger Zeit eine Fernsehsendung gesehen, da ging es um diese Gemeinschaft, um einen indischen, Bhagwan oder so. Da wurden einige dieser jungen Leute interviewt, warum sie dorthin gegangen sind. Und sie haben alle übereinstimmend, ohne eine einzige Ausnahme als Hauptgrund gesagt, wir haben dort solche Gemeinschaft und solche Liebe gefunden wie nirgendwo sonst. Gilt denn das zum Beispiel für Malmsheim, dass die Leute sagen, da schau die Christen an, wie haben sie einander so lieb? Wo diese Liebe fehlt, kannst du dein Zeugnis zunächst einmal einpacken, weil es nicht wirkt, weil du selber eine Mauer gebaut hast mit deiner Lieblosigkeit. Wenn wir also Gottes Geist Wirkungsraum geben wollen, wenn Frucht entstehen soll, dann müssen wir um diese Grundwurzel der Liebe bitten, dass wir wieder erweckt werden zur Liebe, dass wir wieder im eigentlichen Sinn für den Herrn brauchbar werden. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Solch eine ungeheure Strahlkraft hinein in die Welt, spricht er den Seinen zu. Und wie sieht's bei uns aus? Weil man kann natürlich Salz zu Salz tun, dann wird's immer salziger. Ist eigentlich diese Woche, dieser Abend jetzt, sind wir Salz bei Salz? Man kann natürlich in dieser Kirche jetzt noch mehr Lampen hereinmachen und anzünden, es wird immer heller, irgendwann wird es danach ungemütlich, weil es so heiß wird, Licht zu Licht ist eigentlich dumm. Das Licht muss in die Dunkelheit, das Salz muss in die fade Speise hinein. Beide, Salz und Licht, haben keinen Selbstzweck, sondern einen Fürzweck. Das ist die Bewegung der Liebe. Nicht mehr bei sich selber bleiben, sondern zum anderen gehen. Das will Jesus hier sagen. So wird Frucht. Paulus schreibt hier am Schluss dieses Abschnitts, ich bin ein Schuldner. Ein Schuldner. Da will er genau das Gleiche ausdrücken. Ich bin dieser Welt die frohe Botschaft des Evangeliums schuldig. Und zwar nicht in einem Abzahlungsgeschäft, um sich etwas zu verdienen, sondern in einem Auszahlungsgeschäft. Ich bin ein Schuldner. Das ist Zweck. Das ist Bewegung der Leute Jesu. Die neue Gemeinschaft ist kein Selbstzweck. Dass wir untereinander in traulicher Runde zusammensitzen, da ging ich an einem Sommerabend über die Königstraße in Stuttgart oder am Schlossplatz und da höre ich Lieder, christliche Lieder. Und schaue mich um, da steht eine Jugendgruppe mit der Gitarre, die singen aus vollem Hals und einige verteilen so einige Schriften. Ich denke, die kennst du. Und die haben auch einige gelacht. Die haben uns gekannt. Ich stelle mich dazu und dann frage ich ein Mädchen, was tut denn ihr hier? Und dann hat sie ganz entrüstet fast gesagt, unser Pfarrer ist einfach in die Jugendstunde gekommen und hat gesagt, heute Abend gehört ihr raus, jetzt müssen wir hier singen. Ich habe gedacht, ist recht. Der Pfarrer hat etwas begriffen. Statt dass die jetzt nett zusammengesessen sind, hat er gesagt, jetzt packt's mal, geht raus. Und sie haben gemerkt, das lohnt sich. Da wird unsere Gemeinschaft, Dienstgemeinschaft nach außen. Dienstgemeinschaft. Nicht, dass wir im eigenen Salz uns versalzen, sondern dass wir Würze werden. Hinein in diese Fade, in diese untergehende Welt. Liebe Gemeinde, die neue Gemeinschaft, die Gott schenkt, ist Dienstgemeinschaft. Winery Schäffbuch hat es einmal ausgedrückt in einem Bild. Er hat gesagt, die christliche Gemeinde, die gleicht so oft einem Vergnügungsdampfer. Da sitzen also die Gemeindeglieder auf dem Sonnendeck in ihren Liegestühlen, lassen sich bescheinen von den wärmenden Strahlen einer schönen und anregenden Verkündigung. Und die Hauptamtlichen, die eilen so wie die Kellner hin und her und befriedigen jedes Bedürfnis. Die christliche Gemeinde ist kein Vergnügungsdampfer, das ist ein Rettungsschiff. Da stehen wir alle an den Leinen der Liebe Gottes gehalten, um Untergehende, Ertrinkende zu retten. Wenn wir heute Abend etwas miteinander im Tiefsten tun, dann ist es das, dass wir den Rettungseinsatz vorbereiten, dass wir uns heute Abend zurichten lassen, dass wir morgen an dem Ort und Platz, an dem wir stehen, untergehenden Menschen die Rettungsleine zuwerfen. Das Evangelium ist keine Theorie. Es ist Wort von der Rettung. Ohne das Evangelium gehen sie unter. Amen.